Ja, danke vielmals für den wunderbaren Lob. Und ich finde es cool, wenn man mal etwas vielleicht nicht ganz so klappt, wie man sich das vorgestellt hat, wenn man einfach kann lachen und ja, so darf eigentlich sich bewusst sein, hey, wir stehen ja in der Gegenwart Gottes und es geht nicht darum, dass wir irgendwie von Gott eine Show abziehen, sondern es geht darum, dass wir mit unseren Herzen singen. Und selbstverständlich ist es natürlich schön, wenn es aber gleich nicht so schön tönt. Wir haben ja als Co-Leitungsrat so ein bisschen das Motto «Neues Wagen». Und dann haben wir so vier Schwerpunkte: Beziehungen, Anbetung, Familienarbeit, Jüngerschaft. Und ich habe gesagt, ich würde da mich mit Jüngerschaft beschäftigen und werde so die nächsten Predigten über Jüngerschaft predigen. Wobei ja, eigentlich kann man ja fast alles als Jüngerschaft verkaufen, oder? Jüngerschaft heisst ja einfach Jesus nachfolgen, so in unserem Kontext. Und hoffentlich ist alles irgendwie ein bisschen über Jesus nachfolgen, was da predigt wird. Darum ist es natürlich nicht so schwer. Aber ich habe gleich dann mich gefragt, ja, wie kann man das Thema in der Bibel verorten? Und zu dem komme ich jetzt nachher dann gerade. Eigentlich habe ich schon zweimal über das Thema predigt. Das eine Mal über Hanna, vielleicht mag sich jemand noch erinnern, die Mutter von Samuel, wo es darum gegangen ist, eben sein Herz vor Gott auszuschütten. Und einmal am Palmsonntag, das waren eigentlich zwei Themen, die zu dieser Predigtreihe gehören. Und jetzt kommt die quasi wie die erste Predigt vom Ganzen. Also wie wenn man in einem Buch zwischendrin anfängt zu lesen und nachher denkt, ah, jetzt lese ich mal noch die Einleitung. Das wäre sozusagen eine Art Einleitung. Ich bete noch zum Anfang. Vater im Himmel, im Namen von Jesus, sagen wir dir Danke, dass wir dürfen in dieser Gegenwart von Jesus Christus uns bewegen und ja, einfach unsere Herzen dir anstrecken. Und wir bitten dich, Herr Jesus, dass du durch den Geist Gottes wirken tust, unseren Herzen, unserer ganzen Persönlichkeit. Und dass du als der gute Hirte uns das schenkst, was wir brauchen. Amen. In 1. Petrus 2, 1 bis 17 habe ich Disziplinen der Jüngerschaft gefunden. Natürlich kann man das, was ich jetzt hier rede, kann man dann auch nachschauen. Wenn man markus.li eingibt und / Jüngerschaft mit UE, dann kommt man zu dieser Dokumentation, wo ich so ein bisschen daran arbeiten bin. Das ist eigentlich so ein Living-Dokument, das heisst, es verändert sich immer wieder ein bisschen. Und wenn man Präsentationen nachschauen will, dann kann man eingeben markus.li/ent. Das ENTW steht für Entwicklung. Also das ist quasi die erste vier Buchstaben von dem. Und dann kommt man zu dieser Tabelle, wie ich sie für mich selber im Internet so als Datenablage habe. Und hinten dran hat es ein Blatt Papier, das man am Schluss auch noch mitnehmen darf. Aber jetzt zu 1. Petrus 2, 1 bis 17. Dass der ganze Abschnitt 1. Petrus 2, 1 bis 17 handelt davon, Last, also ein paar Last abwerfen, wohl Gottes aufnehmen, geistlich heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, königlich heiliges Priestertum, um Gottes Exzellenz oder Gottes Tugenden zu verkündigen. Und dann heisst es Verkündigung durch vorbildliche Selbstbeherrschung, Verkündigung durch vorbildlichen Wandel und vorbildliche Werk, Verkündigung durch vorbildliche Rechtschaffenheit und Verkündigung durch vorbildliche Ehrerbietung. Also wir haben eigentlich wie drei so Themen: Ballast abwerfen, Gottes Wort aufnehmen, dann heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen und dann recht viel über Verkündigung. Und ich tue die Bibelvers kurz vorlesen, wie als Bibeltext zum Vorlesen. Zum Teil tue ich etwas abkürzen, damit es nicht allzu lang wird. 1. Petrus 2, 1-3. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles Üble nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Vom Zusammenhang her wird das Wort Gottes gemeint sein. Damit ihr durch sie wachset zur Errettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Dann geistlich heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Das ist dann von Vers 4. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, also zu Jesus, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, um ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Dann lasse ich einen Teil aus. Dann kommen wir eben zu Gottes Exzellenz zu verkünden. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Denn Selbstbeherrschung, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet, den Wandel und Werke, und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übertäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Da die Heimsuchung, das kann man auch positiv verstehen, am Tage der Gnadenheimsuchung. Das kann man auch so verstehen. Dann vorbildliche Rechtschaffenheit, wir als Staatsbürger. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen. Sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes oder als Diener Gottes. Und der Schluss, vorbildliche Ehrerbietung, erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Also das ist ein ganzer Abschnitt, wo der Petrus da den Christen schreibt und ihnen eigentlich sein Verständnis von Jüngerschaft weitergibt. Jetzt, wir werden uns heute und auch die nächsten Predigten, die ich halte, nicht mit Ballast abwerfen und Wort Gottes aufnehmen, beschäftigen. Auch nicht so sehr mit der Verkündigung, sondern mit geistlichen Opfer darbringen. Also mit dem, was ich schon einen Teil vorgelesen habe. Um geistliche Opfer darzubringen, Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Also geistliche Opfer darzubringen als Jünger. Und da ist natürlich die Frage, was ist das überhaupt? Was ist ein geistliches Opfer? Man kann auch fragen, was ist überhaupt Geist? Und da, ich denke, probiere ich die biblische Anthropologie weiterzugeben. So wie ich sie auf jeden Fall verstehe. Anthropologie heisst ja die Lehre des Menschen. Und das Ziel von dem, was ich jetzt da weitergebe, ist, dass wir uns alle bewusst werden, du hast ein geistliches Organ. Also ein Organ, das mit Gott, das Geist ist, kann in Kontakt treten. Und ein geistliches Organ ist Ein Organ, mit dem man geistliche Opfer darbringen kann. Und ein geistliches Organ ist etwas, das man medizinisch nicht nachweisen kann. Weil es geistlich ist. Es ist unsichtbar. Das ist der Mensch, so wie ich ihn verstehe. Ein physischer Mensch, ein psychischer Mensch und ein metaphysischer Mensch. Das sind jetzt moderne Worte. Der metaphysische Mensch ist nichts anderes als eben der unsichtbare Mensch. Der physische Mensch ist der Körper, der Leib. Das ist der Körper, unser Gehirn, unsere Lust, die wir haben. Also das ist auch Essen und Trinken. Das muss gar nicht negativ gemeint sein, aber es sind natürlich auch schwierig zu kontrollierende Lust drin. Dann in der Seele, da haben wir Gefühl. Wir haben auch da in der Seele Lust, zum Beispiel Machtgelüste, ist auch eine Lust. Der Wille, tue ich der Seele zuordnen. Der Verstand und unsere Gesinnung. Und dann der eben unsichtbare Mensch. Da gehört für mich zuerst mal dazu, dass wir ein inneres Vakuum haben. Das heisst, etwas in uns drin, das unsichtbar ist, fühlt sich unvollständig. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, wieso erstens der Mensch unheilbar religiös ist. Er sucht einfach, weil er spürt, irgendetwas in mir drin ist unvollständig. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, wieso der Mensch, eigentlich jeder Mensch, mit Sucht zu kämpfen hat. Weil er das innere Vakuum eben will füllen. Ich tue auch das Gewissen da zuordnen, Geistesfrucht oder Geist Gottes will schenken. Das bedeutet, dass der Geist Gottes eben genau jetzt bin ich da irgendwie völlig verkommen. Der Geist Gottes da rein Wohnung nimmt, wenn der Geist Gottes in unser Leben kommt. Dass in das unsichtbare Organ hineinkommt. Und dort Geistesfrucht schenkt, Geistesgaben, dann hat Intuition, und ich auch dazu erzählen, und Illumination, das verstehe ich darunter, dass der Geist Gottes unseren Verstand, Entschuldigung, erleuchtet. Das ist jetzt so, wie ich es zuteilen tue. Andere würden es wahrscheinlich anders zuteilen. Es ist recht schwierig, den Menschen so auseinanderzunehmen. Weil letztlich sind wir halt gleich einfach eine Einheit und letztlich tut sich alles einfach gegenseitig beeinflussen. Und jemand anderer würde das wieder ein bisschen anders zuordnen. Aber es ist einfach mal ein Versuch. Der Versuch basiert auf ziemlich vielen Bibelstellen, wo ich da nachgeschaut habe und wo mir dann die Indizien gegeben haben, um das so zuordnen. Jetzt, um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, ist es so, dass die Bibel verschiedene Ausdrücke braucht für die verschiedenen Teile von uns Menschen. Also das Einfachste ist Fleisch. Das ist einfach unser Körper. Und wenn es heisst von Jesus und das Wort wurde Fleisch, dann bedeutet das nichts anderes, als dass eben Jesus Mensch geworden ist. Er hat einen Körper bekommen. Dann aber Fleisch kann auch im eher negativen Sinn gemeint sein. Dann bedeutet es eigentlich, ist ein Teil von unserer Seele auch. Und das bedeutet, das ist die alte Natur vom Mensch. Das ist der Mensch, der von seinem Egoismus, sprich eben seinem Fleisch, gesteuert ist. Das ist der ellbögelnde Mensch. Und dann gibt es aber auch da den Ausdruck Seele. Das kommt dann vor bei negativen Bibelstellen, die negativ über die Seele reden, zum Beispiel der Judasbrief, seelisch gesteuerte Menschen sind Menschen, die von ihrem eigenen Egoismus gesteuert sind. Und dann gibt es noch eben da die Ausdrücke innerer Mensch, das ist für den metaphysischen Mensch, also der Unsichtbare. Dann der Geist, im Sinn von Geist vom Mensch, da ist manchmal der Geist Gottes gemeint, aber manchmal ist auch in der Bibel, wenn nur Geist steht, eben der Geist vom Mensch gemeint. Wenn zum Beispiel im 1. Korinther 14 steht, denn die Geister sind den Propheten untertan, dann ist da nicht etwa die Rede davon, dass es verschiedene Geist Gottes würde geben, sondern ist eben die Rede davon, dass der unsichtbare Mensch, wo eben der Geist Gottes drin wohnt und der Geist Gottes sich auch durch den unsichtbaren Mensch manifestieren will, dass die Propheten ihren Geist unter Kontrolle haben. Also sie sind nicht irgendwie geistlichen Impuls ausgeliefert, sondern sie können die Impulse steuern. Dann aber auch Herz wird in der Bibel gebraucht. Das ist das, was ich eigentlich am meisten brauche, wenn ich vom unsichtbaren Herz rede. Oder, um es noch wirklich ganz kompliziert zu machen, braucht die Bibel auch noch Seele. Also die Bibel braucht Seele nicht nur für da, im negativen Sinn, sondern Seele auch eben für den unsichtbaren Mensch, für den Geist, für den metaphysischen Mensch. Einfach das, wo das geistliche Organ ist in uns drin, wo man nicht sieht. Aber mit dem geistlichen Organ können wir in Verbindung treten mit Gott. Da gibt es natürlich recht viele Bibelstellen dazu. Die habe ich eben dann dort ausgedruckt. Und wer will, kann die gerne mal daheim nachschauen. Und ich werde dann auch sehen, da gibt es eine rechte Bandbreite auch für diese Bedeutungen in sich selber. Genau. Der metaphysische Mensch, also der Geist oder die Seele oder unser unsichtbares Herz oder der innere Mensch, ist wissenschaftlich nicht nachweisbar. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso wir in unserem Kulturkreis ein bisschen gestörtes Verhältnis zu dem unsichtbaren Menschen in uns drin haben. Beziehungsweise insofern ein gestörtes Verhältnis, dass wir uns oft gar nicht bewusst sind, dass wir das überhaupt haben. Also Atheisten sind in der Regel der Meinung, dass das da innen dran, dass es gar nicht existiert. Dass es der Mensch gar nicht hat. Sondern dass der Mensch allein aus seinem Körper und aus seiner Psyche besteht. Ende der Durchsage. Und wenn euch der Mensch nur aus seinem Körper und seiner Psyche besteht, dann kann man sagen, ja, dann stirbt er und dann ist er halt dann nicht mehr da. Aber wenn es ein unsichtbares Organ gibt, mit dem der Mensch kann mit Gott in Verbindung treten, mit dem ewigen Gott, dann liegt es ja wie schon in der Natur der Sache, dass das unsichtbare Organ eben unsterblich ist, wo mit dem unsterblichen Gott eben kann in Beziehung treten. Aber jetzt, das ist ja nicht sichtbar. Und als ich so ein junger Mann war und eigentlich auch gläubig sein oder gläubig werden, ich bin katholisch aufgewachsen und habe mich aber dann von der Kirche distanziert. Und gleich habe ich, ja, habe ich irgendwie gesucht und habe ich etwas probiert, was leider gar nicht machbar ist. Ich habe über das, was man Fleisch oder Seele nennt, wo ich eben auch den Verstand zuordne, ich habe über den Verstand wollen, mit Gott in Verbindung treten. Das heisst, ich habe mit dem Verstand wollen, glauben. Und das hat nicht funktioniert. Das geht nicht. Der Verstand ist für die Erde quasi gemacht, in erster Linie. Und der Verstand braucht Offenbarung, um göttliche Dinge wahrzunehmen. Und die Offenbarung, die kommt nicht auf den Verstand, sondern die Offenbarung, die kommt da durch den Geist Gottes in diesem unsichtbaren Organ. Und ich bin fast verzweifelt. Ich etwa 3 Jahre lang bin ich hier und her gerissen gewesen. Gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Ich hatte einen Stiefvater, der überzeugter Atheist war, bis ein Jahr vor seinem Tod. Und ich habe einfach wirklich nicht gewusst, was soll ich machen. Und was ich gespürt habe, war, dass in mir drin gibt es wie eine Art eine Gewissheit, dass es eine Ewigkeit gibt. Und das ist eine Gewissheit, das muss ich eigentlich auch noch anschreiben, es ist eine Gewissheit, die Gott in den unsichtbaren Mensch hineingelegt hat. Wie es wie klar ist, also, oder intuitiv, wie irgendwie etwas da ist, was uns zeigen tut oder was uns bezeugt, es gibt eine Ewigkeit. Aber sobald ich dann wollte, überzeugt sein mit meinem Verstand, okay, es gibt eine Ewigkeit und darum will ich jetzt an Gott glauben, hat mein Verstand mir gesagt, ja was, blöd. Also, wo siehst du Gott? Und dann bin ich wieder unsicher gewesen. Ich dachte, ja, nein, das geht eben gleich nicht. Und dann wollte ich auch entscheiden, ja nein, da gibt es Gott in dem Fall nicht. Dann war wieder die komische Stimme da gewesen, die wie gesagt hat, es gibt dann eben doch, es gibt eine Ewigkeit. Und wenn es Gott gibt, was ist denn? Was ist mit meinem Gewissen? Kannst du vereinbaren, wie du lebst mit dem Gewissen? Ich musste sagen, nein, 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 das kann ich nicht. Ich habe Fehler gemacht in meinem Leben, die kann ich vor Gott eigentlich nicht verantworten. Und da bin ich also total hin und her gewesen und ich hätte mir gewünscht, dass jemand mir gesagt hätte, Markus, prüf doch mal, ob es nicht könnte einen unsichtbaren Mensch in dir drin geben, ein unsichtbares Organ, wo du dir vielleicht gar nicht bewusst bist, dass du das überhaupt hast. Die Bibel tut von dieser Dreiteiligkeit reden, wenn es da in 1. Timotheus 5, 23 eben bezeugt wird, dass es einen Geist, eine Seele und ein Leib gibt. Du das grösser machen. 1. Thessalonicher 5, 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also da ist mit Geist nicht der Geist Gottes gemeint, sondern ganz offensichtlich ist mit Geist eben der unsichtbare Mensch gemeint, der in uns drin ist, das unsichtbare Organ. Und mit dem Geist können wir mit dem Geist Gottes kommunizieren, beziehungsweise der Geist Gottes will in unserem Geist Wohnung nehmen. Und von dort aus soll eben dann unser Geist geheiligt werden und dann unsere Seele und dann unser Leib. Das ist dann auch die Art und Weise, wie wir ganz konkret leben mit unserem Körper und was wir mit unserem Körper, mit unseren Händen, mit unseren Füßen machen. Also da ist die Dreiteiligkeit, man redet auch von Trichotomie, wer gerne Fremdwörter hat. Wenn man das ins Internet eingibt, dann nachher findet man so Artikel auch dazu. Dann gibt es aber auch Bibelstellen, die einfach von einer Zweiteilung reden. In einer Selbstverständlichkeit, ich mache das auch grösser, das ist von Jesus, Matthäus 10, 28, ist einer der derben Aussprüche von Jesus. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Jesus sagt dazu seinen Jüngern, und zwar geht es um Menschenfurcht. Er sagt, fürchtet euch nicht vor den Menschen. Und wieso tun wir uns vor Menschen fürchten? Ja, weil sie uns könnten strafen. Weil sie, das kann ganz fein sein, oder, die Strafe. Das kann mit so einer kleinen Verachtung anfangen. Das kann zu Lästern weitergehen. Aber das kann eben auch so weit gehen, dass der staatlich bestraft wird, dass man Jesus nachfolgen will, wie wir das zum Beispiel in Nordkorea haben oder auch in einigen islamistischen Ländern, wo Christen wirklich um ihr Leben fürchten müssen. Und jetzt, wenn man so eben Strafe fürchtet, dann generiert das, bewirkt das in uns Menschenfurcht. Und wie gesagt, es kann schon dort anfangen, dass wir einfach nur mit einem schiefen Blick angeschaut werden. Was, du bist Christ? Ja, jedem das Seine. Das kann schon dort, oder? Schon dort finden wir, ah, das meine ich nicht so cool. Und das kann man schon als etwas anschauen, ah, okay, wenn es nicht so cool ist, muss man vielleicht nochmal überlegen, ob ich wirklich bezeugen, dass ich Christ bin. Und jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern, hey, wenn ihr die Menschen fürchtet, was die euch antun könnten, dann sage ich euch mal, wer ihr wirklich solltet fürchten. Nämlich Gott, der nicht nur unser Leib in der Hand hat, sondern auch unsere Seele. Und mit Seele ist da dann eben unser unsichtbarer Mensch gemeint, ist aber vielleicht dann auch eben unsere Psyche gemeint, das ist absolut möglich. Ist schwierig zu sagen, ist da die Psyche beim Leib drin oder bei der Seele? Keine Ahnung. Aber das ist die Dichotomie, ist auch ein Fremdwort. Und das tut die Bibel auch einfach in einer Selbstverständlichkeit so weitergeben. Und da gibt es natürlich Christen, die dann darüber streiten, gibt es jetzt eine Dreiteilung vom Mensch oder gibt es jetzt nur eine Zweiteilung vom Mensch? Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, darüber zu streiten, sondern es macht Sinn, einfach wahrzunehmen, dass die Bibel da in einer Selbstverständlichkeit verschiedene Muster oder verschiedene Wörter braucht, um uns Menschen zu erklären. Und da gibt es noch Einheit, also der Mensch als eben nur ein, also ja, eben als nur etwas. Und das wäre da jetzt im Römer 12, 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Damit Leib ist natürlich nicht nur jetzt einfach unser Körper gemeint, sondern mit Leib ist da einfach der ganze Mensch gemeint, wie es in der Schöpfungsbericht, im Schöpfungsbericht dann heisst, und der Mensch ward eine lebendige Seele. Und das ist einfach der Körper, die Seele und der unsichtbare Mensch, einfach alles in einem. Und der Paulus sagt da, hey, tut alles Gott zum Opfer anlegen, weil Gott hat sich für uns total geopfert. Darum heisst es, ich mahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, wie Jesus ja sein Leib auch geopfert hat. Also so ist da die biblische Anthropologie, es ist eine Übersicht. Und wieso ich das euch erzähle, ist nicht einfach so mit irgendwie, ja, es ist auch schön, wenn man die Bibel liest und irgendwie die Sachen ein bisschen besser kann zuordnen kann. Aber eigentlich geht es vor allem um das. Ich werde in nächster Zeit über geistliche Opfer reden. Und um geistliche Opfer darzubringen, muss man wissen, dass wir einen Geist haben, ein geistliches Organ. Und mit dem geistlichen Organ können wir Gott geistliche Opfer darbringen. Jetzt heute Morgen haben wir Gott angebetet. Das ist ein gutes Beispiel von einem geistlichen Opfer. Und jetzt kann man in dieser Anbetung kann man so machen, dass man einfach singt. Und das machen wir ja, oder? Und dann die eine erst noch schön. Jetzt, wenn man das aber zu einem geistlichen Opfer macht, muss unser unsichtbarer Mensch, unser Geist, unser Herz, unser unsichtbares Herz, aktiviert werden. Weil nur unser unsichtbarer Mensch kann ein geistliches Opfer darbringen. Und das bedeutet, wenn wir also Lobpreis Gott darbringen, dass ich dann mir bewusst bin, ich habe ein unsichtbares Herz und mit meinem unsichtbaren Herz tue ich jetzt Gott singen. Also es geht mir eigentlich nicht in erster Linie darum, ob ich die Töne richtig treffe, das ist für mich immer sehr entlastend, sondern es geht darum, in was für eine Haltung ich das mache. Also werde ich mir wie bewusst, ja, in meinem tiefsten, innersten, tue ich Gott das Lobopfer bringen und ich bin mir bewusst, ich stehe jetzt in seiner Gegenwart und tue ihm singen mit meinem Herz, mit meinem unsichtbaren Herz. Ich strecke mein unsichtbares Herz jetzt ihm entgegen. Oder vielleicht, wie es in der Offenbarung dargestellt wird, wo die Ältesten, die 24 Ältesten, um Gottes Thron herum eben dann auf die Knie gehen, ihre Krone von ihren Häuptern nehmen und ihre Krone vor Gott auf den Thronsaalboden legen, um ihn anzubeten. Das ist eigentlich Anbetung. Ich tue meine Krone vor Gott anlegen. Und das kann ich mit meinem Geist, mit meinem geistlichen Organ, mit dem unsichtbaren Herz, kann ich das machen. Und sobald ich so Lobpreise tue, in dieser Haltung, ist der Lobpreis ein geistliches Opfer. Das ist also einfach ein Beispiel, wie man eben ein geistliches Opfer darbringen könnte. Ja, das wäre jetzt also die Einführung zu dem Thema Jüngerschaft. Ich werde also in nächster Zeit immer wieder über geistliche Opfer reden. Bevor ich aber dann so richtig voll kann einsteigen, werde ich dann auch darüber reden, über Zweifel. Weil, wenn man das jetzt so anschaut, dann kann man sich vorstellen, ja, wenn man da nicht so geübt ist, was da mit dem geistlichen Organ auf sich hat und wer für uns ist schon wirklich voll geübt, dann können Zweifel entstehen und da gibt es harmlose Zweifel oder harmlosere Zweifel und es gibt gefährliche Zweifel. Und das werden dann die nächsten zwei Predigten sein. Zuerst über den harmlosen Zweifel, der viel mit unserem geistlichen Organ zu tun hat. Und dann der gefährliche Zweifel, der auch etwas mit dem geistlichen Organ zu tun hat. Ja, dass man so irgendwie das geistliche Organ noch besser kennenlernt, um eben nachher geistliche Opfer darzubringen. Und das sind vielleicht, ist vielleicht gar nicht viel anders, als man sowieso tut, aber vielleicht können wir es nachher dann so ganz bewusst tun, um ganz bewusst zu sagen, jetzt soll ich mein geistliches Organ aktivieren, soll ich mich darauf konzentrieren, eben mit meinem geistlichen Organ, mit Gott in Kontakt zu treten. Sowohl für uns, wenn wir allein sind, wie auch da, wenn wir Gottesdienst feiern. Ich bete. Vater im Himmel, im Namen von Jesus sagen wir dir Danke, dass du ein geistliches Organ geschenkt hast, das in unserem Kulturkreis eigentlich ziemlich verachtet ist oder kaum wahrgenommen wird. Und darum ist es auch für uns Christen nicht ganz so einfach in diesem Kulturkreis, überhaupt sich bewusst zu werden, dass wir ein geistliches Organ haben und dass wir das können brauchen, dass wir das können einsetzen und dass der Geist Gottes in unserem unsichtbaren Geist, in unserem unsichtbaren Herz wohnen und sich mitteilen und durch uns wirken. Ich sage dir Danke dafür, was du das geschaffen hast und wie du es geschaffen hast. Und ich bitte dich, dass du uns da wirklich in die Schule nimmst, dass wir das geistliche Organ noch besser einsetzen und besser kennenlernen können. Amen. Was liegt näher als Abschluss sagen, den 1. Thessalonicher 5,23 vorzulesen? Bitte euch dazu aufzustellen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Danke Herr Jesus, dass wir uns so dürfen dir weihen, auch für die weitere Zeit. Wir wissen nicht, wann du kommst, aber wir wissen, dass du die Welt zu einem Ziel führst und das macht uns getrost. Amen. Amen. Dann dürfen wir jetzt mit unserem Lieben einen Kaffee nehmen, was auch unserer Psyche gut tut, und dürfen mit unserem unsichtbaren Organ einander ermutigen.